Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Politik ist tot. Zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass letzten Monat keine Folge erschienen ist. Das hatte persönliche Gründe. Dafür gibt es aber heute nicht nur einen spannenden Gast, der schon mal da war, sondern auch mal wieder eine Verlosung. Dazu dann später mehr. Nun aber möchte ich Maurice Höfgen begrüßen. Maurice war bereits in den ersten Folgen dieses Podcasts zu Gast, also er ist ein OG, und erzählte, was es mit der Modern Monetary Theory damals auf, auf sich hat. Den Link zur Folge findet ihr in der Video- und Episodenbeschreibung selbstverständlich. Weiterhin, Maurice ist Ökonom, schreibt für Magazine und Zeitungen wie das Jacobin, den Freitag und betreibt den YouTube-Kanal Geld für die Welt, so wie jetzt damals noch nicht, glaube ich, als du zu Gast warst, das Wirtschaftsbriefing auf den Jung und Naiv-Kanal von Thilo Jung. Erneut, den Link zu beiden findet ihr in der Videobeschreibung. In letzter Instanz ist Maurice auch Autor von 3 Büchern. Über das erste Buch ging es damals, über das zweite geht es heute. Es sind in der Zwischenzeit 3 Bücher, Der neue Wirtschaftskrieg, Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik und dann noch eben das erste zur Modern Monetary Theory. Ich habe lange überlegt, worüber ich mit Maurice sprechen möchte, der zwei neuen Bücher. Da man sich aber auch auf Maurice Kanal und den Social Media Plattformen sowie im Wirtschaftsbriefing sehr ausführlich mit dem Thema Inflation aus Maurice Perspektive beschäftigen kann, habe ich mich dann doch für das erste der beiden neuen Bücher entschieden. Aber jetzt habe ich genug geplappert. Hallo Maurice erstmal, danke, dass du da bist.
Hi, grüß dich, schön wieder hier zu sein. Ja, wir sind scheinbar zu langsam, ne? Ich muss öfter kommen oder langsamer ja, Bücher schreiben, eins von beidem.
Stimmt, ja, das war. Muss man aufholen noch.
Ja, aber ich kann schon mal sagen, es ist kein viertes Buch in Planung, von daher, wir haben jetzt ein bisschen Zeit.
Okay, immerhin haben wir noch ein bisschen Zeit, aber das ist schon mal beruhigend, kein Zeitdruck, die ist wirklich wunderbar. Und wie ist gleich mal drei Fragen gleich zu Beginn. Warum hast du beschlossen, ein Buch über das Thema Russland zu schreiben? Wird darüber nicht gerade in Talkshows eigentlich, wird das Thema nicht sehr gut abgedeckt? Und worum geht es denn überhaupt denn in diesem Buch?
Ja, also ich habe das Buch angefangen zu schreiben. Da war der Krieg ein paar Monate alt und vor allem die Debatte um das Gasembargo sehr groß. Und die wurde aus meiner Sicht, wurde die sehr moralisch geführt. Da gab es zum Beispiel dann einen großen offenen Brief mit Unterzeichnern von Luisa Neubauer bis ganz viele prominente Sebastian Vettel, Formel-1-Rennfahrer und so weiter drauf. Mit dem Tenor nach dem Motto, wir müssen aufhören, Gas zu kaufen, denn sonst haben wir Blut an unseren Händen. Denn unsere Euros, die wir für das Gas überweisen, finanzieren Putins Krieg. Und daran ist ökonomisch manches falsch. Also ich verstehe komplett sozusagen den Geist dieses Briefes und ich teile das auch. Der Krieg, den kann man gar nicht genug verurteilen. Putin kann man gar nicht genug verurteilen. Nur sind halt solche Sanktionsmaßnahmen wie, okay, dann sollen wir eben auf Gas verzichten, leichter in einem Brief geschrieben als ökonomisch umgesetzt. Und das trifft halt so eine also eine Wirtschaft, die komplett integriert ist in einen Welthandel und super abhängig ist mit vielen Branchen vom Gas, so groß, dass ich dann dachte, okay, eigentlich muss man mal systematisch irgendwie darüber schreiben und darüber nachdenken, was sind so die Wirkungen von den ganzen Sanktionen. Und ich hatte vorher, ich habe so ein Newsletter, da habe ich dann immer erklärt, als die ganzen Finanzsanktionen so losgingen, also russische Zentralbank sanktioniert und so, da habe ich einfach gemerkt, also wenn wir schon über unsere eigenen Staatsfinanzen stolpern, dann überfordert es uns noch mehr, dann darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, wenn man auf einmal der russischen Zentralbank 300 Milliarden an Währungsreserven einfriert. Und deswegen war ja die Motivation, so ein kleines Erklärbärbuch zu schreiben, was irgendwie nah am Puls der Zeit ist. Das ist die Herausforderung des Buches gewesen, weil mittlerweile wird Sanktionspaket Nummer 11 diskutiert. Und ich bin quasi gar nicht hinterhergekommen. Also das wusste ich aber auch schon vorher. Müssten
wir noch bei 2 oder sowas gewesen sein.
Nee. Also ja, oder als das Buch erschien, ich glaube, ich habe den Redaktionsschluss war bei Sanktionspaket 6 oder 7 tatsächlich. Ja, aber das ging so schnell. Aber genau, alles was, das Buch ist immer noch aktuell, weil die Sanktionen, die meisten von denen, die man eingesetzt hat, gibt's heute noch, die wurden eher weiterentwickelt. Und so diese Abwägung, was hat das für einen Nutzen und was hat das für einen Kosten und wie ist eigentlich die politische Debatte darum, wie ist die eigentlich abgelaufen, das ist aus meiner Sicht immer noch sinnvoll, das nachzuvollziehen und zu skizzieren. Und ja, deswegen dieses Buch.
Zu den Sanktionen kommen wir gleich. Noch ein Punkt zu der politischen Debatte, die du jetzt angesprochen hast. Das war ja damals tatsächlich, wurde ja schon sehr moralisch geführt, auch in dem Sinne, wer seine Heizung zu lange anlässt, oder ich sage das jetzt bewusst übertrieben und polemisch, oder zu lange warm duscht, der finanziert indirekt Putins Krieg mit und ist an tausenden Toten mitbeteiligt. Das war so, wie gesagt, jetzt sehr übertrieben, überspitzt dargestellt, aber so ähnlich war ja doch der Tenor in der ganzen Debatte. Deswegen ist es doch sehr hilfreich, mal dann in einem Buch zu wissen, ein Buch zu haben, wo man das lesen kann, was genau wird eigentlich überhaupt gemacht, wie funktioniert das Ganze eigentlich.
Und das Buch ist, das muss ich vielleicht noch vorne wechseln, also das ist also ein strikt ökonomisches und kein also völkerrechtliches, das ist auch kein moralisches, darum ging es mir gar nicht, sondern ein ökonomisches Erklärbärbuch für wie wirken die Sanktionen und was sind quasi Kosten und Nutzen, die halt mitzudenken. Manchmal plädiere ich dafür, welche Sanktionen, wenn man sie denn macht, wie man sie richtig machen könnte, zum Beispiel gegen russische Oligarchen, ja, also weil vieles wird auch gemacht und dann glaubt man, das funktioniert, weil man einfach so ein Sanktionspaket erlässt, aber dann merkt man plötzlich, oh, deutsche Ermittler tappen im Dunkeln, wir wissen gar nicht, wem welche Immobilie gehört, sondern hat man eine Sanktion erlassen, die aber real gar nichts bewirkt, ja, sowas. Aber das Buch urteilt da quasi nicht, sind Sanktionen völkerrechtlich okay und wie weit dürfen sie gehen. Das ist alles nicht Teil des Buches. Ja.
Da kommen wir jetzt auch gleich mal zu den Sanktionen. Wir sind jetzt gerade beim Sanktionspaket Nummer 10, Nummer 11 wird gerade diskutiert. Zum aktuellen kommen wir auch nochmal am Ende. Was waren denn die ersten westlichen Sanktionen, die es gab gegen Russland?
Nur zum einen muss man sagen, dass eigentlich Sanktionen schon seit der Krim-Annexion intakt waren. Die waren halt viel, viel kleiner und auf diese Krim-Region beschränkt. Und die erste Sanktion, die man so ganz typischerweise macht, ist die Handelsverbote oder Ex- und Importverbote für sogenannte Dual-Use-Güter. Das sind Güter, die sowohl für die zivile Verwendung als auch militärisch verwendet werden können. Beispiel ein Halbleiter. Der kann in einen Kühlschrank eingebaut werden, aber auch in einen Panzer oder in eine Drohne. Und sowas wurde dann damals verboten für eben Halbleiter, die in die Krim geliefert werden sollten. Also das hatte keine großen Auswirkungen. Und dann, als der Krieg so richtig begonnen hat, eigentlich schon zwei Tage vorher, als die zwei Separatistenregionen anerkannt wurden, das war am 22. Februar, da wurde schon das erste Sanktionspaket erlassen. Da wurde zum Beispiel auch Nord Stream 2, das ist keine offizielle Sanktion, aber wurde damals da schon gestoppt, das Zertifizierungsverfahren für die zweite Gaspipeline neben Nord Stream 1, die eben Deutschland und Russland verbinden sollte, die zu dem Zeitpunkt übrigens schon prall gefüllt war. Man hätte sie nur noch aufdrehen müssen, aber durfte das dann nicht mehr. Und dann gab es eigentlich ein großes Paket, da hat man russische Regierungsmitglieder, die eben diese Entscheidung getroffen haben, dass man also diese Separatistenregion anerkennt, die hat man gleich auf die Sanktionsliste gesetzt und das bedeutet dann, deren Vermögen wird eingefroren, Vermögenswerte. Was dann bedeutet, also die können nicht mehr auf ihr Konto zugreifen, was bedeutet, die dürfen ihre Villen, falls sie Villen in Deutschland haben, zwar noch bewohnen, aber nicht mehr verkaufen oder vermieten. Also einfrieren heißt nicht, man nimmt es denen weg, das wird nicht einkassiert, sondern sie dürfen damit dürfen es nicht mehr ökonomisch verwerten, sagen wir mal so. Ja?
Also man dürfte auch nicht seine Villa vermieten, oder?
Genau,
oder nicht vermieten. Als Airbnb oder sonst was, das wäre alles.
Genau. Oder das Rennpferd, was du hast, das darfst du selber noch reiten, aber du darfst es nicht, du darfst es nicht mehr sozusagen verkaufen oder dafür bezahlt werden, das zu reiten. Das dann alles nicht mehr, aber die Selbstnutzung, die funktioniert noch. Das war so das Erste. Und dann kamen Sanktionen, also das erste Paket, das war halt super breit, war auch wochenlang vorbereitet. Dann gab es Sanktionen schon vereinzelt gegen russische Banken. Und die zwei heftigsten waren dann wahrscheinlich das Einfrieren der Währungsreserven der russischen Zentralbank und dann der Ausschluss vieler russischer Banken aus dem sogenannten SWIFT-System. Das ist so ein, ja, sagen wir mal, so ein E-Mail-System oder WhatsApp-System der Banken. Wenn du im Ausland bist und ich möchte dir was überweisen, dann müssen die Banken einmal ein System haben, wo das Geld drüber abgewickelt wird und ein zweites System, wo gesagt wird, okay, wer ist das, was ist seine Kontonummer und. Und das halt in einem sicheren System und das ist dieses SWIFT-System. Das könnte man theoretisch auch einfach könnten die Banken auch per Mail machen oder sich eine SMS schicken oder so. Nur bei Millionen, Milliarden Transaktionen merkt man schnell, das ist nicht sonderlich praktikabel. Genau, wie damit hat es in der Praxis angefangen. Aus?
Also wenn die jetzt nicht mehr in diesen 50 Systemen sind, gehen einfach Überweisungen nicht mehr? Oder wie darf man sich das in der Praxis vorstellen?
Überweisungen gehen schon noch, sind halt nur aufwendiger zu machen, weil die dann eben, ja klar, die könnten eine Brieftaube schicken, die könnten es per Mail schicken. Russland und China haben aber auch an eigenen Systemen gearbeitet, also SWIFT ist sozusagen vom Westen dominiert und es war von vornherein klar, dass das so ein Ding ist, was als Sanktionshebel genutzt wird. China hat sich ja schon lange dran gestört, davon abhängig zu sein und genau, deswegen gibt es da Ausweichungen, Umgehungen halt über die anderen Systeme, aber ganz zu Beginn hat Deutschland sich vor allem sehr geweigert, russische Banken mit in diese Sanktionen aufzunehmen, die am Energiehandel beteiligt sind. Ja, also es gibt gewisse Banken, die haben dann als Kunden zum Beispiel Gazprom, der größte russische Gasexporteur, oder Rosneft, ja, das ist der Ölkonzern. Und Deutschland hatte richtig Schiss davor, dass wenn man die dann damit sanktioniert, dass Putin oder Russland als Gegenreaktion sagen, alles klar, dann bekommt ihr kein Öl, dann bekommt ihr kein Gas mehr. Das hat die deutsche Regierung richtig gefürchtet. So heute, anderthalb Jahre später, weiß man, okay, Putin hat selbst entschieden, der hat im September 22 den Gashahn zugedreht. Aber das wusste man ja damals alles nicht, ja. Also ganz viel Entscheidung unter Unsicherheit. Und die deutsche Regierung, das ist, wenn man so, kommt aus dem Buch ganz gut raus, weil ich die Verhandlungen, die ganzen Treffen dann so nachskizziert habe. Die waren immer sehr, sehr vorsichtig bei allen Sanktionen, die das Energiegeschäft direkt betreffen. Also es wurden eher Banken sanktioniert, die irgendwas anderes abwickeln, irgendwelche unbedeutenden Kunden haben, aber bloß nicht das sensible Energiegeschäft. Und warum?
Also alles außenrum, aber ja nicht den Kern.
Genau, ja genau. Und warum? Weil Deutschland einfach super abhängig von russischer Energie war. Also die Hälfte des Gases, das Deutschland importiert hat, kam aus Russland, ein Drittel des Öls und die Hälfte der Kohle. Und von jetzt auf gleich, wenn das nicht mehr gekommen wäre, hätten wir halt ein riesiges Problem gehabt. Denn weltweit sind diese Güter, Energie, die sind knapp, ja. Und Russland hat eben enorme Mengen davon. Und wenn Deutschland die nicht mehr von Russland bekommt, dann muss es wem anders die schnell wegkaufen. Und ja, das war so ein bisschen das Risiko. Und genau, so hat sich dann eigentlich eine Spirale entwickelt von Sanktionen, aber auch Gegensanktionen. Also Russland hat ja auch darauf reagiert. Einerseits so ein paar Maßnahmen gemacht, die europäischen Sanktionen entschärfen. Sie haben zum Beispiel den Schlag gegen die russische Zentralbank, den haben sie sehr gut gekontert. Und dann wiederum Selbstsanktionen und verhangen und ja auch so Machtspielchen gemacht, wie mit dieser Nord Stream Pipeline, wo sie dann gesagt haben, nee, sind jetzt leider Reparaturen, die müssen wir machen. Und dann haben sie das gedrosselt auf 40%. Also es waren ja alles Machtspielchen. Und diese Machtspielchen haben im Übrigen auch schon schon vorher angefangen, also vor dem offiziellen, sagen wir mal in Anführungszeichen, Kriegsbeginn. Denn Russland gehört der größte Gasspeicher in Deutschland in Reden. Gehörte, mittlerweile nicht mehr, mittlerweile ist er verstaatlicht. Mit einem Christian Lindner in der Regierung wird verstaatlicht. Kleine Randnotiz. Und der ist explizit und bewusst nicht aufgefüllt worden, nachdem der Winter leer gelaufen war.
Der war Teil einer Tochterfirma von Gazprom davor, oder?
Genau, 2015 gehörte der noch BASF und wurde dann an Astora, das ist ein Tochterführer von Gazprom, verkauft. Und Gazprom, wie alle russischen Energiekonzerne, ist also von der Regierung besetzt, geleitet, gesteuert. Also kein großer russischer Energiekonzern macht etwas, was die russische Regierung nicht möchte. Am klarsten ist das zum Beispiel bei Rosneft. Ja, da hat Putin seinen langjährigen Weggefährten installiert in der Geschäftsführung. Aber also generell ist klar, die großen Energiekonzerne machen, was die Politik, was die Regierung will.
Also ich höre jetzt da raus, dass Deutschland auf jeden Fall nicht sehr gut vorbereitet war auf das Ganze. Also du hast es gerade gesagt, die Hälfte der Gasimporte kam aus Russland, ein Drittel der Ölimporte und jetzt auch gerade mit dem Gasspeichern Erden. Also da war kritische Infrastruktur, ein Großteil davon in der Hand russischer Staatskonzerne. Ja. Dementsprechend war da auch eine gewisse Vorsicht, besonders bei dem Thema bezüglich Sanktionen. Aber wo nicht so eine Vorsicht war dann beim Thema Oligarchensanktionen, wenn ich das so richtig rauszöge. Auf der Website der EU findet man gerade, aktuell sind 21,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten in der EU eingefroren und 300 Milliarden Euro an Vermögenswerten der russischen Zentralbank in der EU und in den G7-Ländern blockiert. Was genau heißt dieses blockiert? Du hast es gerade erklärt, was mit dem eingefroren heißt. Man darf sein Haus besuchen, man kann sein Rennrad reiten, aber keinen ökonomischen Vorteil mehr daraus ziehen, beziehungsweise ökonomisch damit irgendwas. Was bedeutet jetzt dieses blockiert? Was heißt es, wenn Vermögenswerte der russischen Zentralbank blockiert sind?
Ja, ganz vereinfacht kann man sich das so vorstellen, die russische Zentralbank hat 300 Milliarden Euro auf einem Bankkonto liegen und kann damit nichts machen, kann keine Überweisung tätigen. Das ist die einfache Vorstellung.
Doch, wie mit dem Haus, bisschen nur mit Geld jetzt dann.
Genau, genau. Ja. Die Realität ist ein bisschen komplizierter, denn die russische Zentralbank hat nicht nur sozusagen oder Einlagen auf einem Bankkonto, sondern die besitzen zum Beispiel auch Aktien, auch Staatsanleihen, also Wertpapiere. Und auch die dürfen einfach nicht, die können sie nicht verkaufen, die können sie nicht zu Geld machen. Eigentlich ist es so, ist, als würden sie sich in ihr Aktiendepot oder in ihr Bank, in ihr Online-Banking einloggen wollen und da steht nur Error und die können nichts machen. Das ist vielleicht so ein bisschen die einfache Beschreibung.
Okay, ich verstehe. Verstehe. Jetzt hast du uns erklärt, was die Sanktionen waren, welche Sanktionen getroffen wurden. Wir haben jetzt über die Oligarchen-Sanktionen gesprochen. Wie genau bewertest du diese Sanktionen aus der damaligen Sicht und wie sind sie jetzt zu bewerten? Waren das effektive Sanktionen? Also, und wie haben sie sich auch, wobei darauf komme ich später darauf hin zurück, erstmal die Frage.
Ja. Theoretisch müsste man sich von Sanktion zu Sanktion durchhangeln, um zu verstehen, warum nicht. Denn, also, neben den Sanktionen, den Finanzsanktionen, sage ich mal zum Beispiel gegen die Zentralbank, gab es eben auch diese Exportverbote und diese oligarchen Sanktionen und noch so ein paar andere Sachen. Die haben alle eine eigene Logik, eine eigene Geschichte. Fangen wir mal bei den oligarchen Sanktionen an. Die sind an sich sehr gut gedacht, denn die treffen gezielt das Machtsystem Putin. Ja, also, man ist in Russland nur Oligarch, weil man entweder vorher als aus Planwirtschaft eine Marktwirtschaft gemacht wurde, damals noch unter Jelzin, man abgesahnt hat und große Konzerne für ein Apfel und ein Ei bekommen hat, weil man gute wirtschaftliche Kontakte hatte. Und jetzt ist man schwer reich und einflussreich, aber man lässt Putin machen. Dann darf man weiterhin auch unter Putin Oligarch sein. Oder man ist langjähriger Weggefährte von Putin und Putin hat einen zum Oligarchen gemacht, sprich, also Eigentum an Firmen verschafft, die groß sind, die einflussreich sind, die viel Geld verdienen. Und die Personen zu sanktionieren, heißt, ich greife direkt den Machtzirkel von Wladimir Putin an. Das ist zum Beispiel bei Finanzsanktionen gegen irgendwelche russischen Banken, wo dann irgendwelche Geschäfte nicht mehr funktionieren, wo am Ende ein 0815 Malocher aus Russland drunter leidet, weil er seinen Job verliert. Nicht so. Der hängt nicht im Machtsystem Putin, nicht in seinem engsten Machtzirkel. Also diese oligarchen Sanktionen sind viel gezielter als alle anderen Sanktionen. Das macht sie theoretisch sehr wertvoll und haben wenig Kollateralschäden, weil da wird eben keiner groß arbeitslos, ja, der eigentlich wenig damit zu tun hat, der wie die meisten Russen übrigens sehr arm ist und überhaupt gucken müssen einfach, wie sie ihren Alltag halbwegs finanziert bekommen. Und deswegen sind die theoretisch gut. Das Problem ist, dass also einerseits ist die Umsetzung sehr schlecht. Wir haben seit einem halben Jahr wird quasi keine Vermögenswerte von russischen Oligarchen mehr eingefroren. Man steht in Deutschland bei 5,2 Milliarden seit einem halben Jahr und da bewegt sich nichts. Weil erstens die Ermittler im Dunkeln tappen, die wissen nicht, wem was gehört. Das beschreibe ich alles im Buch ganz detailliert. Also ist manchmal auch wirklich flache Hand gegen die Stirn und fragen, was geht da ab? Ja, fragt man sich. Wenn man zum Beispiel dann, also wir müssen die Ermittler zum Grundbuchamt und dann gibt's da keine Dateien, wo man irgendwas durchsuchen kann, sondern nur eingescannte PDF-Dateien also irgendwelchen Schriftstücken, die schon total verblasst sind.
Ist doch schlecht eingescannt, ja.
Ja, genau. So, also das ist alles ganz problematisch und deswegen sind die oligarchen Sanktionen gut gedacht, aber sagen wir mal schlecht gemacht. Die Politik hat auch, vielleicht eine lustige Anekdote, die hat dann, weil sie gleich gemerkt hat, oh, an sich gut, die zu sanktionieren, aber wir kriegen es nicht so richtig hin, haben sie erstmal eine Arbeitsgruppe gebildet, die Taskforce Sanktionsdurchsetzung und danach zwei Sanktionsdurchsetzungsgesetze gemacht. Die heißen auch genauso, und zwar damit 1 und 2. Und das eine hatte zum Ziel, dass es eine Anzeigepflicht gibt. Heißt, wer auf der Sanktionsliste steht, muss innerhalb, ich glaube, von einem Monat anzeigen, welche Vermögenswerte er hier besitzt. Wenn nicht, fette Geldstrafe bis zu ein Jahr Haft. Jetzt würde man sagen, alles klar, endlich, jetzt sind die Oligarchen mal diejenigen, die zeigen müssen irgendwie, was sie besitzen. Ja, also die ersten 3 Monate gab es keine einzige sanktionierte Person, die das angezeigt hat.
Hat sich niemand gemeldet, trotz der Drohung einer Haftstrafe?
Genau, einfach weil sie wussten, ich bin sicher, also ich habe alles über Treuhandkonstruktionen und Steueroasen gelöst, die kommen da sowieso nicht dahinter. Die Register, die es in Deutschland gibt, ob Transparenzregister oder Grundbuchamt oder Unternehmensregister, die sind alle so löchrig, haben wir alles toll vorbereitet, die haben ja auch dann also große Anwälte, die haben einfach keinen Schiss davor, mittlerweile gibt es 7, letzte Zahl, die ist aber jetzt schon auch ein halbes Jahr alt, waren es 7 sanktionierte Personen, die Vermögenswerte gemeldet haben. Aber das ist ein Witz im Vergleich dazu, wie lang diese Liste insgesamt ist. Ja, und das zeigt halt einfach, also, dass sie auch vor dem deutschen Staat irgendwie nicht so richtig Bammel haben. Ja, also so alles, was man da androht, da lachen die eher ein bisschen drüber. Ja, dann zu den Exportsanktionen. Die sind sehr gut, denn also wenn wir keine Halbleiter mehr liefern, keine Antennen, keine Navigationsgeräte, dann schränkt das direkt die Fähigkeit der russischen Industrie ein, nämlich Nachschub zu produzieren. Da hat man das Problem, Russland nutzt im Krieg ganz viel alte, veraltete Artillerie. Ja, und die sind relativ autark, was die Kriegsführung angeht. Die haben Öl, die haben Weizen, die haben ganz viel alte Panzer, die haben ganz viele Menschen, die leider für den Schwachsinn aufs Kriegsfeld sich schicken lassen. Und da sind sie gar nicht so sehr auf Nachschub von außen angewiesen. Aber den Nachschub oder den Handel, den sie mit Deutschland hatten, der ist quasi komplett zum Erliegen gekommen. Das ist sehr sinnvoll. Noch besser wäre es, wenn alle Länder das machen würden, denn also Russland kann natürlich auch Halbleiter aus China kaufen oder aus Indien. Und das ist so ein Hebel noch, der dann wirklich scharf wäre. Da sind wir beim Thema Sekundärsanktionen, können wir nachher drüber sprechen, ist extrem kontrovers. Und das letzte, die Finanzsanktionen gegen die russische Zentralbank. Ja, die sind auch ganz gut gemacht gewesen eigentlich. Denn die hatten zum Ziel, den Rubel zum Einsturz zu bringen, also den Wechselkurs der russischen Währung. Und das hat am Anfang auch geklappt. Die ist gleich richtig eingebrochen. Im Buch ist drin, ich glaube, irgendwie 30-40%. Danach, als die russische Zentralbankchefin allerdings mal einen Tag lang drüber nachgedacht hat, wie sie das kontert, hat sie wirklich also die Sanktionen komplett schachmatt gestellt. Denn vorher war es so, die russische Zentralbank hat die ganzen Euro-Reserven, die sie hatten, eingesetzt, um am Markt Rubel zu kaufen. Und wenn man Euro verkauft und Rubel kauft, dann bedeutet das, der Rubelkurs steigt und der Eurokurs fällt. So kann die russische Zentralbank die eigene Währung stärken. Wo hatten die ganzen Euros her? Nun ja, die haben uns jahrelang mehr verkauft an Gütern und Dienstleistungen, als wir von da eingekauft haben, hatten so großen Exportüberschuss, vor allem, weil sie uns Öl, Gas und Kohle geliefert haben. Ja, das haben wir mit Euros bezahlt und die haben sie quasi angespart. Und jetzt, weil wir ja immer noch Energie von dort gekauft haben und sogar zu deutlich höheren Preisen, weil die Marktpreise dann so explodiert sind an den Börsen, hat die russische Zentralbank die großen Exporteure verpflichtet, all die Euros, die sie einnehmen, wenn sie Gas nach Deutschland liefern, innerhalb von ein paar Tagen umzutauschen gegen Rubel. Das heißt, dass das vorher die Zentralbank gemacht hat, hat jetzt einfach, haben die russischen Exporteure gemacht, man hat die Aufgaben nur so ein bisschen anders verteilt und der Rubel ist dann also auf Werte geklettert, die weit über dem Vorkriegsniveau standen. Mittlerweile ist er wieder ein bisschen runtergekommen, ist glaube ich 10% unter Vorkriegsniveau. Aber also, wenn das Ziel gewesen sein sollte, wir crashen jetzt den Rubelkurs gegen den Euro, dann muss man sagen, also voll. Mission failed.
Ja. Krass.
Und wow. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil also am Anfang hat die Politik, hat Olaf Scholz, hat Robert Habeck, hat Christian Lindner, hat in der EU eine Ursula von der Leyen immer gesagt, oder auch der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, Schaut her, unsere Sanktionen wirken, denn der Rubel fällt. Also ein fallender Rubel war quasi Indikator dafür, die Sanktionen wirken. So, als dann nach ein paar Wochen plötzlich der Rubel 30% höher stand als vor dem Krieg, konnte man das nicht mehr so richtig sagen. Und mittlerweile, dann haben sie immer gesagt, die russische Wirtschaftsleistung bricht ein. So, die russische Wirtschaftsleistung ist aber auch nicht wirklich...
Ist gar nicht mehr auf das Thema Rubel zurückgekommen dann.
Genau, ist nicht mehr auf Rubel zurückgekommen. Und die russische Wirtschaftsleistung, die kann man auch nicht mehr so richtig nehmen. Also die russische Wirtschaft hat extrem Schaden genommen, weil viele Firmen abgewandert sind, weil der Handel sich umgestellt hat, weil ganz viele talentierte junge Leute abgewandert sind. Die sind wieder wirklich, also Jahrzehnte in der Entwicklung zurück, ja. Aber weil die extrem viel Kriegsindustrie produzieren, ja, Panzer zu produzieren, pusht halt auch das Bruttoinlandsprodukt nach oben, ist auch das ein ziemlich schlechter Indikator, weil Russlands Wirtschaft geht's schlechter, aber am Bruttoinlandsprodukt kann man es nicht so richtig ablesen. Das ist zuletzt außerdem stärker gestiegen als das Deutsche, auch ein bisschen bitter, natürlich ganz anderes Niveau. Aber das konnte man auch nicht mehr nehmen und mittlerweile sind sie so weit und sagen, schaut her, die Russen haben, unsere Sanktionen wirken, denn Russland hat ja jetzt, muss ja ganz viele Schulden machen. Die haben jetzt ein ganz großes Staatsdefizit. Und wenn man dann anguckt und sieht, ah, okay, Russland führt gerade einen großen Krieg und das Staatsdefizit ist 2,1% im Minus. Also während der Pandemie war Deutschland bei 4, okay, also Frankreich irgendwie so bei 6, China, Indien bei 10. Wenn die USA Krieg führen, geht das irgendwie so mit minus 15, minus 22. So, also so ein richtig guter, verlässlicher Indikator sind diese minus 2% irgendwie auch nicht. Und das zeigt so ein bisschen, wie quasi diejenigen, die die Sanktionen erlassen haben, auch daran verzweifeln, einen richtigen Indikator dafür zu finden, dass sie funktionieren. Ja. Was nicht bedeuten soll, das darf man jetzt nicht missverstehen, ich bin nicht gegen Sanktionen. Ich finde, manche Sanktionen, ich war zum Beispiel gegen ein Gasembargo, weil das hielt ich für kurzsichtig und Kosten höher als Nutzen. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber die Politik muss schon verlässlich sagen, woran sie den Erfolg misst und ganz offenbar, also hat sie Schwierigkeiten dabei.
Also man kann am Google nicht den Erfolg messen, nicht an der Wirtschaftsleistung und am Staatsdefizit auch nicht. Woran kann man denn jetzt diesen Erfolg messen oder haben diese Sanktionen dann überhaupt dann Erfolg? Oder ich verstehe gerade nicht ganz, ja. Wie du das dann bewertest, das ist einfach komplett... Die Sanktionen.
Also es ist kein Schwarz oder Weiß. Ne? Man kann eigentlich nicht sagen, Erfolg, kein Erfolg. Und immer auch die Frage, woran? Und Russland hat ja auch Alternativen. Also wir haben zum Beispiel auch, verzichten wir mittlerweile darauf, russisches Öl einzukaufen, haben ein Ölembargo selber durchgesetzt und haben dann immer gehofft, ah, dann bleibt Russland auf dem Öl sitzen. Jetzt ist aber Indien bereit, bis zu 15 Mal mehr Öl einzukaufen als vorher. Und ja, das ist ein guter Deal. Russland, also Indien ist Russlands Lückenfüller. Und Indien kriegt ein bisschen Rabatt noch drauf. Also die kriegen das Öl günstiger als vorher. Für die ist es in dieser Situation eine Win-Win-Situation. Die indische Regierung denkt sich, wir haben hier mehr als 1 Milliarde Menschen zu versorgen. Und das sagen die auch immer ganz klar. Wir können uns das quasi nicht leisten, auf günstiges Öl zu verzichten. Und deswegen, also ja, also selbst wenn man dann so ein Ölembargo macht, dann finden sich halt andere Käufer, denn, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger genereller Punkt, bei den Sanktionen geht es ganz viel um Macht. Und Macht hat im internationalen Handel derjenige, der hat, was die anderen brauchen. Eigentlich ist es immer so, wer hat, was wer anders will und unbedingt braucht, hat Macht in jeder Verhandlung. Und Russland hat, was die Welt braucht, nämlich Energie. Energie ist weltweit knapp. Russland ist ein Energieriese. Was nicht nur also Öl, Gas, Kohle angeht, sondern auch Rohstoffe zum Beispiel Weizen, Mais, Raps, all sowas. Zum Teil auch seltene Erden. Und deswegen, ein Land kann darauf verzichten, mit Russland zu handeln. Deutschland kann auf russisches Öl verzichten. Deutschland kann auch, wie wir jetzt sehen, auf russisches Gas verzichten. Die Welt als Ganzes aber nicht. Und hinter solchen Entscheidungen, und das wird sehr häufig nicht mit betrachtet, wenn Deutschland kein russisches Öl mehr kauft, dann muss Deutschland anderes, genau, erstens muss wer anders mit Russland handeln und Deutschland muss woanders Öl kaufen oder Gas kaufen. Und diese Märkte sind knapp. Beim LNG ist es vielleicht ganz gut. Pakistan, ja, also auch ein bettelarmes Land, was riesige Probleme mit dem Klimawandel hat, Pakistan hat langfristige Verträge gehabt, LNG geliefert zu bekommen. Da gibt's jetzt Tanker, die waren mit LNG geladen auf dem Weg nach Pakistan. Und plötzlich gibt's aber an der Börse die Dynamik, dass die Preise explodieren und Deutschland oder deutsche Importeure bereit sind, ein 4, ein 5, ein 6 Mal höheren Preis zu zahlen, als Pakistan vereinbart hat. Was macht jetzt der Tanker, der das LNG geladen hat? Nun, der sagt sich, der guckt in den Vertrag und sagt, okay, Vertragsstrafe steht irgendwie so und so viel, muss ich dann liefern, wenn ich meine Verträge mit Pakistan nicht einhalte. Aber wenn ich 6 zu 6 Mal höheren Preisen an Deutschland verkaufen kann, Leute, wir kehren um. So, Pakistan hat 20% weniger LNG bekommen, als vertraglich zugeliefert. In Pakistan gab es große Stromausfälle, in einem bettelarm und schlecht infrastrukturell extrem schlecht aufgestellten Land. Da gab es Massenarbeitslosigkeit, da ist die Industrieproduktion runtergegangen, weil wir denen bereit waren, halt das Gas wegzukaufen, indem wir höhere Preise zahlen. So, und so hat Deutschland natürlich auch Länder in diesen, sag ich mal, Wirtschaftskrieg oder diesen Sanktionskrieg mit reingezogen, die eigentlich gar nicht beteiligt sein wollten. Und das muss man halt auch alles mit bedenken. Aber jetzt ganz kurz zu der Frage, welche waren erfolgreich, welche nicht. Die Exportverbote waren recht erfolgreich, die tun Russland weh. Die Oligarchensanktionen so mäßig, so theoretisch gut, praktisch gibt's viele Probleme. Und die Finanzsanktionen, die tun russischem Bankensystem schon weh. Die gegen die Zentralbank, die hat Russland wettmachen können, die tun nicht mehr so weh.
Ja, mittlerweile sind wir jetzt schon beim 10. Sanktionspaket. Ich hatte es vorher gesagt, 11. Das wird gerade diskutiert. Du hast es selber schon gesagt, es wird viel ausgeweitet mittlerweile. Hier heißt es selber auch auf der Website der Bundesregierung, Exportverbote für Dual-Use und Advanced-Tech-Güter werden ausgeweitet, dann weitere Sanktionen gegen Oligarchen, anderes. Drei weitere Großbanken werden mit Sanktionen belegt. Also alles Ausweitungen, es wird einfach nochmal größer gemacht. Aber eins fand ich ganz interessant, aber ich verstehe nicht ganz, was es damit auf sich hat oder wie ich mir das in der Praxis wieder vorstellen darf. Und zwar heißt es, es wurde ein Importverbot für russisches Gold verhängt. Wer ist davon dann jetzt auch dann betroffen?
Ja, Importverbot für russisches Gold heißt, diejenigen, die in Deutschland vorher Öl eingekauft haben aus Russland, die dürfen das nicht mehr tun. Ja, da würde dann am Zoll, würde jemand sagen, alles klar, sorry, Herkunft, Russland, nee, müssen wir leider einkassieren.
Also keine Uhren, sonst was, die Gold vergoldet sein könnten, würde alles nicht mehr funktionieren.
Ich vermute mal, dass sich das eher tatsächlich auf größere Ware bezieht als auf die Uhren. Man müsste jetzt genau reingucken. Wahrscheinlich ist so Kleinigkeiten sind dann immer explizit davon ausgenommen, weil Schlupf wird's ja immer geben. Das ist ja immer so. Und übrigens ist auch bei diesen ganzen Dual-Use-Gütern, so Navigationsgeräte, Halbleiter und so, auch teilweise schwierig. Also wo macht man da den Anfang, wo das Ende? Weil wenn ein Halbleiter ist im Kühlschrank eingebaut, heißt das jetzt, dürfen keine Kühlschränke mehr verkauft werden. Weißt du, also und die werden tatsächlich, also das russische Militär kauft Kühlschränke und Waschmaschinen aus anderen Ländern und baut die Halbleiter da aus, um die zu nutzen. Aber da wird's dann sehr häufig sehr kleinteilig und so wie, also dann Zoll und Warenausfuhrkontrolle überfordert ist bei sowas, so sind dann eben also Finanzbeamte und Steuerfahnder und so überfordert, wenn es um die oligarchen Sanktionen geht. Also ich glaube, die darf man nicht daran messen, immer auch, gibt es jetzt irgendwie kleine Umwege und kleine irgendwie Lücken und Ausnahmen, sondern eher das Große und Ganze, ja. Aber Gold ist ein interessantes Thema noch, weil Russland verkauft recht viel Gold. Die haben Gold angesammelt. Und da wird dann auch immer die Story draus gemacht, Russland verkauft das Gold, damit die ihren Krieg finanzieren können. Wenn man es aber genau anguckt, dann verkauft Russland vor allem das Gold an China. Das ist eine Maßnahme, um den Rubel gegen die chinesische Währung zu manipulieren bzw. zu stärken. Denn also wenn der Rubel gegen die chinesische Währung verliert an Wert und Russland ganz viel aus China einkauft, dann wird das natürlich teurer. Und Putin will die Inflation, die er selber im Land hat, nicht noch weiter anheizen. Und wenn der Rubel fällt, dann, Ökonomen nennen das importierte Inflation, dann wird halt in der heimischen Währung gerechnet, alles, was man aus dem Ausland einkauft, teurer. So, das ist blöd. Und deswegen, jetzt sowas. Aber sehr häufig erlebt man dann halt das alles so ganz stumpf auf, Putin hat irgendwie ein Problem Rubel zu erzeugen und Staatshaushalt und so. Und das wird der Komplexität der Wirklichkeit häufig gar nicht gerecht so richtig, wie die Debatten geführt werden. Das krasseste Beispiel war eigentlich, das ist auch eine lustige Anekdote, wie heißt sie denn noch? Die ist immer bei Börse vor 8, Anja Kohl. Anja Kohl ist so ein wirklich etabliertes Gesicht, ARD, Börse vor 8, ja, da denkt man, die hat ja richtig Ahnung von Wirtschaft. Und Anja Kohl hat mal groß in der Tagesschau erklärt, als Putin angekündigt hat, Gas nur noch gegen Rubel zu verkaufen. Da gab es hier in Deutschland, manche werden sich vielleicht erinnern, eine große Debatte, oh, sollen wir das machen oder nicht? An Putins Stelle hätte ich das übrigens schon viel eher gemacht, weil damit hat er kein Wechselkursrisiko und dann sammelt er nicht diese Euros, sondern die anderen müssen gucken, dass sie Rubel bekommen. Und wenn Deutschland halt Gas haben will, dann müssen die halt den Rubel stärken, dann muss das gar nicht die russische Zentralbank selber machen. Aber egal, dann hat Anja Kohl gesagt, ja, Putin macht das jetzt, weil er braucht Rubel von Deutschland, um die eigenen Bankautomaten im Land wieder zu füllen. So, und das ist halt auf ganz vielen Ebenen absurd, weil, also, wenn man das Geldsystem ein bisschen versteht, dann existieren alle Rubel, wenn sie nicht gerade bar gedruckt sind, als Guthaben im russischen Bankensystem. Das sind Zahlen auf einer Excel-Tabelle bei russischen Banken. Rubel werden nur in Russland, ausschließlich in Russland, wenn sie Bargeld sein sollen, gedruckt und erzeugt. Putin macht sowas nicht, um irgendwelche Bargeld, Rubel an Bargeld aus dem Ausland ins Inland zu schaffen. Auch werden russische Gasexporte nicht in Bar bezahlt, sondern per Banküberweisung, ja. Also diese Vorstellung, Putin braucht irgendwie gedruckte Rubel, um die Bankautomaten im Land zu füllen, die ist so absurd und so weit weg davon, irgendwelche Sanktionen halbwegs vernünftig und verlässlich und verständlich zu erklären. Das, ja, man hat sich häufig, also absurd. Das war wirklich bitter.
Du hast jetzt noch dann anfangs, wurde glaube ich schon zweimal erwähnt, von einer anderen Sanktionsmöglichkeit gesprochen, auch in einem Buch und auch in einem anderen Podcast, wo ich dich gehört hatte, und zwar zum Thema Sekundärsanktionen. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, Sekundärsanktionen, wie es der Name auch schon sagt, sind indirekte Sanktionen in dem Sinne, dass man Länder sanktioniert, auch die Russland nicht sanktionieren. Ist natürlich sehr, oder? Ist das richtig erklärt?
Genau, ja.
Also ist natürlich dementsprechend sehr kontrovers und das ist auch eine Thematik jetzt beim Thema BRICS-Gipfel und um Länder wie Südafrika. Südafrika müsste Putin festnehmen. Südafrika weigert sich bisher, den Krieg zu verurteilen, geschweige denn Sanktionen überhaupt einzusetzen. Wie bewertest du denn das Thema Sekundärsanktionen, beziehungsweise wie bewertest du überhaupt diese Debatte diesbezüglich? Ist das eine Möglichkeit oder ist es viel zu kontrovers oder ist es, das würde ja die ganz andere Beziehungen mit auch ruinieren.
Ja, genau.
Also es ist nicht nur Südafrika beteiligt, natürlich auch die anderen Länder. Ich glaube beim BRICS-Gipfel, welche Länder, ich habe es mir notiert noch, was ist da alles? Brasilien, Russland, Indien, China.
Genau. Ja. Also es ist extrem kontrovers. Also sagen wir mal so, es ist ökonomisch, wäre es ein mächtiges Schwert, denn wenn Deutschland keine Halbleiter liefert, aber die anderen schon, kommt Russlands Kriegsindustrie weiter in einen Halbleiter. Je mehr, und Deutschland hat, stimmt sich ja sowieso, also in der G7-Abstimmung war zum Beispiel, also vorbildlich, Deutschland oder Europa hat keine Sanktionen erlassen, von der nicht vorher Japan, Kanada, USA und so weiter gehört haben und zugestimmt haben. Da gab es extrem viele Runden und extrem viel Abstimmung. Aber wie gesagt, G7, ja, nicht die BRICS. Und wenn die jetzt entscheiden würden, wir sanktionieren jetzt also eines dieser Länder oder Firmen aus diesen Ländern, das ist noch eine Ebene darunter, also wir sanktionieren jetzt zum Beispiel eine chinesische Firma, die mit einer russischen Firma Geschäfte macht, dann, das wäre ja also ein wirklicher Eingriff in die Souveränität eines anderen Landes. Und das würde neue Konflikte aufmachen. Das würde China sich nicht gefallen lassen, höchstwahrscheinlich. Die im Übrigen also sehr vorsichtig sind im gesamten Umgang mit Russland. Also Indien sagt einfach per se, habe ich nichts mit zu tun, ich mache die Geschäfte weiter. China weiß, dass die USA ein extrem wichtiger Markt für chinesische Exporteure sind. Die machen nicht alles mit. Die haben den Handel mit Russland nicht selbst irgendwie eingestellt oder so, noch keine Sanktionen. Aber was jetzt zum Beispiel sogenannte Parallelimporte angeht, sprich ein iPhone, was dann über China nach Russland käme, was eigentlich verboten ist, weil Apple dann quasi das von der US-Regierung verboten wurde. Bei sowas liest man zum Teil Berichte, dass die chinesische Regierung da einschreitet und das versucht zu unterbinden, weil sie eben den Konflikt mit den USA nicht will. Aber sobald man Sekundärsanktionen macht, wird es unübersichtlich, wird es noch komplizierter. Und dann hat man noch viel, viel mehr Konflikte, als man vorher hat, auch wenn man damit vielleicht erreichen würde, dass also ja die Güter, die man eben nicht mehr an Russland geliefert haben will, das ist, dass mehr Länder mitmachen, einfach aus der Not, der Erpressung, dem Druck heraus. Bisschen eine extrem harte politische Entscheidung. Ich glaube nicht, dass das kommt. Wenn das kommt, dann nur in einer ganz, ganz abgeschwächten Form, dass man also sich eine Handvoll Unternehmen rauspickt und auf die abzielt. Aber mehr vermutlich nicht, ja.
In der Diskussion gerade, beziehungsweise diesbezüglich, dass ja gerade das 11. Sanktionspaket in Planung ist, da hört man nichts davon, dass sowas geplant ist, oder?
Naja, also es wird weiter, also die EU hat da auch mal einen Vorschlag gemacht. Die EU macht aber ziemlich viele verrückte und schräge Vorschläge, insbesondere Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen hat auch mal vorgeschlagen, die 300 Milliarden, die eingefroren sind von der russischen Zentralbank, die an dem das in einen Treuhandfonds zu geben, der das Geld wiederum dann anlegt, zum Beispiel in Aktien investiert und die Rendite, die man damit erwirtschaftet, die dann der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Also so ein bisschen so eine schrägere Lösung als wir nehmen die 300 und geben die der Ukraine so. Oder wir finden heraus, dass die EZB auch so einfach aufs Knöpfchen drücken kann und eine große Zahl mit vielen Nullen an die Ukraine überweisen könnte, wenn sie wollte. Also all sowas wird da gemacht und vorgeschlagen. Aber ich glaube nicht wirklich, dass das kommt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich fand es schon schräg, dass es in der Debatte ist. Und vor allem gegenüber China merkt man eigentlich, also die Bundesregierung hat jetzt die will ja eine China-Strategie noch auflegen, hat jetzt noch eine neue nationale Sicherheitsstrategie das erste Mal aufgelegt. Und die deutsche Regierung hat total Bammel davor, dass der Konflikt zwischen China und Taiwan weiter eskaliert. Denn dann müsste sie, wenn sie also die Logik von Russland weiterführt, eben auch China sanktionieren. Wenn man China sanktioniert, also wir sind von russischer Energie abhängig und aber erst recht von chinesischen Importen, was vor allem das ganze Thema Wärme- und Energiewende angeht. Ja, also vor allem die Solarindustrie, die hatten wir mal hier, da ist ziemlich viel nach China abgewandert. Wenn wir irgendwelche Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir mit China da Handel treiben. Und das weiß die Regierung auch. Und all sowas würde man dann an Konflikten intensivieren, ohne... Ja, das wäre es nicht wert im Sinne von, man hat ja damit keine Garantie, dass also der Krieg gestoppt wird. Das finde ich, ist halt das Brutale. Der Krieg hat ja sowieso keine ökonomische Vernunft. Also es ist ja nicht rational für ökonomisch rational für Putin, diesen Krieg zu führen. Der verschleißt Menschen, Material, Infrastruktur, ganz viele junge, clevere Burschen wandern ab, weil sie sagen, ich will nicht eingezogen werden. Und das ist ein richtiger Brain Drain, den die russische Wirtschaft gerade hat, die übrigens auch eine alternde Gesellschaft ist. Und deswegen, also diese Sanktionen, die immer dann auf wirtschaftlichen Schaden aus sind, Putin fügt sich selber wirtschaftlichen Schaden zu. Ich weiß nicht, ob man, wenn man dann den Schmerz vergrößert, ob man dann dieses Ziel, was wir uns ja alle wünschen, dass dieser Krieg aufhört und dass die Grenzen, so wie sie vorher waren, dass halt Grenzen generell nicht mehr verschoben werden, dass man die anderen Länder, die man irgendwie um sich herum hat, als Nachbarn anerkennt und deren Grenzen akzeptiert, dass es halt diese ganzen Konflikte nicht gibt. Ja, das wäre ja wünschenswert, aber das ist halt damit nicht sichergestellt. Und deswegen, also ich würde groß staunen, wenn man im großen Stil solche Sekundärsanktionen umsetzen würde.
Wunderbar, vielen Dank für diese Erklärung. Allgemein, Maurice, ein herzliches Dankeschön, dass du wieder da warst. Du hast ja gesagt, du hast jetzt erstmal kein neues Buch in Planung. Heißt, wir haben noch ein paar Monate Zeit, dann über das andere Buch Teuer, über die Inflation zu sprechen. Und wie bereits anfangs angekündigt, wir verlosen dein Buch. Also einmal auf Twitter und einmal auf Instagram, bei Politik ist tot und bei meinem Twitter. Für Twitter reicht es einmal unter dem Tweet, wenn ihr das hört, dann schon online sein sollte der Tweet. Ein Like, ein Retweet, ein Kommentar und auf Instagram ein Like und ein Kommentar, dass ihr da teilnehmen möchtet. Und da der Podcast ja jetzt nicht der größte ist, erhöhen sich natürlich auch da die Chancen, ein Buch von Maurice signiert zu gewinnen. Daher wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg und danke, Maurice, dass du da warst.
Danke dir und viel Erfolg weiterhin mit dem tollen Podcast.
Vielen, vielen Dank.
Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen PayPal-Link. Herzlichen Dank.